Welcome to the Sport Passion Podcast. And here is your host, Lars Marendorf.
Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zum Sport Passion Podcast. In der heutigen Ausgabe geht es um einen Spieler, der sein Team glücklich macht, weil er einen neuen Vertrag unterschrieben hat. Es geht um einen Coach, der das Team eher unglücklich gemacht hat und deswegen jetzt gefeuert wurde. Und es geht ja um auch ein paar Kleinigkeiten. Aber bei den Kleinigkeiten müssen wir leider mal wieder anfangen. Ihr werdet es vielleicht schon mitbekommen haben, die Avalanche, die haben zwei Spiele absolviert gegen die Chicago Blackhawks. Die sind beide mit 5:0 ausgegangen, aber um die Ergebnisse selber geht es gar nicht. Es geht um das Spiel, was am 1. März, am Freitag, dann stattgefunden hat. War, glaube ich, 1. März Ortszeit, also in der Nacht von Freitag auf Samstag. Und das Ganze hat stattgefunden in Chicago, war eben ein 5:0 für die Avalanche. Und man könnte jetzt denken, na gut, dann über was will man sich unterhalten? Das eine ist ein Spitzenteam, das andere ist ein Team, was unten im Keller der NHL ist. Gibt es eigentlich nicht so viel drüber zu reden. Über Connor Bedard müsste man wahrscheinlich auch nicht unbedingt reden, denn bei einem 5:0 der Gäste wird er auch kein Tor gemacht haben und auch keinen Assist. Aber es gab eine Szene zwischen Josh Manson und Connor Bedard und da war es so, das war in der Zone der Avs. Bedard fährt im Prinzip von hinterm Tor einfach vors Tor, ist so, weiß ich nicht, wie viel das sind, 8, 9, 10 Meter vorm Tor, fährt weg vom Tor. Ich glaube, der Puck ist auch irgendwie vollkommen jenseits von dieser Szene, also überhaupt nicht bei Bedard oder weiß ich nicht was. Und Manson fährt halt hinterher und haut ihm zwar nur mit einer kleinen Bewegung, aber mit einer harten Bewegung, einer saufiesen Bewegung voll aufs Handgelenk. Und man muss dazu sagen, dass es wenige Stellen gibt, die so schlecht geschützt sind wie das Handgelenk, meistens jedenfalls. Es gibt Spieler, die haben da einen Schutz, aber ich weiß jetzt nicht, bei Bedard war jetzt für mich nicht extrem viel zu erkennen. Und man muss ja auch sagen, kann man sich ja auch vorstellen, wenn man sich jetzt einfach mal anschaut, wo habe ich Knochen, wo habe ich vielleicht ein bisschen Haut, Fleisch, Polster dazwischen, an der Stelle am Handgelenk, ist ja bei jedem normalerweise so, dass man da direkt die Knochen spüren kann und speziell bei durchtrainierten Spitzensportlern. Und das tut natürlich sau weh, das kann richtig, richtig gefährlich sein, das kann einen Spieler verletzen. Da gab es in früheren Jahrzehnten auch schon Spieler, Superstars, die durch solche Aktionen, durch solche fiesen und linken Aktionen rausgenommen wurden. Und in dem Fall muss ich ganz ehrlich sagen, ich kann es überhaupt nicht verstehen. Da gibt es Theorien jetzt, dass das eine Reaktion war, weil Bedard Bo Byram im Drittel vorher einen mitgegeben hat, so von hinten so ein bisschen. Der war allerdings unten in den, es war eigentlich so, auch so ein kleiner Whack, also so ein kleiner Stockschlag unten in den Wadenbereich, da wo die Spieler ja sehr viel Schutz haben, wo sie getaped sind, wo auch, sage ich jetzt mal, viel. Dann auch wieder, wenn man zumindest von hinten das macht, ist ja normalerweise viel Muskelmasse auch. Also das tut vielleicht auch weh, aber ist natürlich erstmal nicht so gefährlich für eine Verletzung. Und einfach auch nochmal ein anderes Niveau gewesen, als das, was Manson da gemacht hat. Und da war dann auch ganz interessant, die Kollegen bei The Athletic haben das auch thematisiert, ich will jetzt gar nicht da auch überall drauf eingehen, aber es war auch interessant wieder zu sehen, so die Reaktion auf die Journalisten und die Experten, die dann dazu was geschrieben haben, wo dann gesagt wurde, hey, was wollt ihr jetzt eigentlich, das ist doch Hockey, das ist, ne, der Junge muss das lernen, das gehört mit dazu und das ist einfach normal, dass er da, auch dass die Gegner ihn so angehen, dass da versucht wird, ihm eben das Spielen schwer zu machen und das muss er sich erstmal erarbeiten und auch, dass die Schiedsrichter da jetzt nicht gepfiffen haben, ist jetzt auch nicht weiter überraschend, weil war ja eigentlich gar keine richtige Strafe und nichts Richtiges. Und da sind wir halt wirklich bei einem Problem, was ich schon so ein bisschen übernehmen möchte, auch die Thematik von den Kollegen, was ich aber auch schon in den letzten Jahren ja immer wieder angeprangert habe, dass die NHL sehr oft nicht nur den Eindruck erweckt, dass sie ihre Superstars nicht schützen möchte, sondern das Ganze auch einfach nicht macht. Dass also bei Szenen, bei Fouls, dass dort im Zweifel erst immer wieder es um das harte Eishockey geht, erst immer wieder darum geht, dass diese alten Traditionen, die alten Werte dort irgendwie hochgehalten werden. Natürlich ist es so, dass so ein Rookie einfach auch mal ein bisschen härter angegangen wird, dass er auch mal ein bisschen willkommen geheißen wird in der Liga. Finde ich auch nicht schlimm. Aber es muss ja ein gewisses Niveau haben und es muss eben im sportlichen Rahmen bleiben. Natürlich kannst du da sagen, ich versuche jetzt vielleicht einen härteren Check zu fahren. Ich versuche jetzt, ihm auch vom Tor vielleicht ein bisschen mehr wegzuräumen und so weiter und so weiter. Das sind alles Aktionen, die kann man alle machen. Und auch von mir aus, wenn er dann den Puck führt, dass man dann eben auch versucht, über die kleineren Stockschläge oder auch Aktionen, wo man den Stock hochhebt und so weiter, ihn da vom Spielgerät zu trennen. Alles legitim, alles in Ordnung, dass man ihn vielleicht mit mehreren Spielern angeht und so weiter und so weiter. Und da wird Bedard auch Wege finden, sich dessen zu entledigen oder eine Kurve links zu drehen, vielleicht den Pass zu drehen, wenn er bessere Mitspieler hat. Alles eine Entwicklung in der Zukunft. Aber das da, das hat absolut, wirklich absolut nichts mit irgendwas in Form vom Eishockey zu tun. Also das ist einfach wieder nur eine Aktion, wo ich dem Gegner zum einen mindestens wehtun will, wenn ich ihn nicht sogar verletzen will. Und da kann ich dann wieder nicht verstehen, es gibt für viele Aktionen, ich meine, ich lästere dann immer über diese Geldstrafen. Die wird auch Josh Manson, ich kann gleich mal nachgucken, was der im Jahr verdient. Keine Ahnung, was der Cap ist. Ich würde jetzt mal schätzen, weiß ich nicht, ich glaube 4 bis 5 Millionen vielleicht jetzt so grob, weiß ich nicht. Ich schaue mal parallel dazu nach. Aber die $5,000, die er dann wahrscheinlich als Geldstrafe bekommen würde, die jucken ihn nicht wirklich. 4,5 Millionen, hey, gar nicht so schlecht geschätzt. So, die $5,000, die würden ihn nicht wirklich jucken, aber es wäre zumindest eine gewisse Symbolik. Und das ist ja auch der Punkt, den ich immer sage, es stände zumindest etwas auf seiner Bilanz, in seiner Akte, sage ich jetzt mal übertragen gesagt. Und es ist dann nicht so, dass er einfach einen Blank Sheet hat und gesagt hat, naja, Josh Manson, also der hatte jetzt, ich meine, ich kenne jetzt die Historie, auch die kenne ich nicht auswendig, vertrage nicht die Historie jetzt auch nicht auswendig, aber ich sage jetzt mal, ne, da wäre ein Eintrag mehr und beim nächsten Mal, wenn er etwas macht, würde er entsprechend vielleicht auch mal eine Sperre bekommen und was anderes. Und mir geht es einfach auch um eine gewisse Symbolik dann auch, dass man sagt, hey, das ist der, ich würde sagen, nach Connor McDavid wertvollste Spieler in der Liga. Nicht, weil ich jetzt sage, aktuell, ne, und auch nicht MVP-mäßig, sondern ich meine einfach der Wert für die NHL. Das ist ein junger Spieler, das ist ein Spieler in einem der größten Märkte der NHL und der spielt schon extrem gut. Dafür, dass er, wie gesagt, kaum Unterstützung hat, keine vernünftigen Mitspieler. Er war zwischendurch schon verletzt bei diesem Hit, der okay ist, aber auch wieder, ne, sehr, sehr unglücklich. Und das ist eine Aktion, der Hit ist unglücklich, den Connor Bedard hat. Dass er sich da verletzt, alles eher unglücklich und Pech. Aber das ist nicht unglücklich, sondern volle Absicht. Und da gehört für mich in irgendeiner Form eine Sanktion der NHL mit drauf. Und sein ist dann eben diese $5,000. Aber das ist mir dann einfach zu wenig, das Ganze dort einfach wieder so laufen zu lassen. Also ja, das ist eine Thematik, die ich sehr, sehr unangenehm fand. Josh Manson, ich meine, ihr wisst, Avalanche liegt mir nahe. Ist auch einer, den die Avs brauchen. Ist auch einer, der vom Typ her okay finde, harter Verteidiger und so weiter, aber das sind so Aktionen, sorry, da brauche ich diese Tradition nicht, das muss nicht sein, das hat nichts zu suchen im Eishockey, da hätte ich mir gerne eine Geldstrafe mindestens gewünscht und da hat die NHL wieder eine Chance verpasst, meiner Meinung nach, zu zeigen, hey, wir wollen unsere Superstars und vor allem auch unsere offensiven Superstars schützen, ja, auch da werden jetzt vielleicht die Traditionalisten unter euch sagen, hey, aber das Spiel besteht ja nicht nur aus Offensive, das Spiel besteht ja auch aus Defensive und Verteidigen und so weiter und so fort, das ist richtig, aber auch da zitiere ich, glaube ich, jetzt einen der Kollegen, es kommen wenige Zuschauer in die Arena in Chicago oder dann auch in Colorado, je nachdem, wo sie spielen, um Josh Manson spielen zu sehen. Es kommen verdammt viele und es haben verdammt viele in Chicago eine Saisonkarte bezahlt und es sind verdammt viele immer vorm Fernseher, wenn die Blackhawks spielen, obwohl sie schlecht sind, wegen Connor Bedard. Und die NHL möchte eine Liga sein, die wächst, möchte eine Liga sein, die Geld verdient, möchte eine Liga sein, die den Sport weiter verbreitet. Und meiner Meinung nach kann man das mit Spielern wie Connor Bedard sehr viel besser als mit Akteuren wie Josh Manson. Vieles von dem, was Josh Manson macht, in Ordnung, alles okay, harter Junge, harter Verteidiger, aber das Ding war halt drüber, brauche ich nicht in der Liga. Und apropos brauche ich nicht, gibt es die nächste Szene und das ist Martin Pospisil. Der hat ein Spiel gehabt, der Calgary Flames. Und er ist ein Flames-Spieler und die Flames hatten die Seattle Kraken zu Gast. Und in dem Spiel gab es zwei Szenen, die für mich absolut drüber waren. Und da gibt es zum einen eine Szene, wo Pospisil einen Check fährt gegen Vince Dunn. Das ist im dritten Drittel. Und da ist es so, dass er dann, ja, also Vince Dunn steht im Prinzip bei sich hinter dem Tor. Die beiden Verteidiger von Seattle spielen sich hinter dem Tor den Puck zu. Vince Dunn bekommt den Puck, dreht sich, steht mit dem Rücken zum Eis. Und ich habe jetzt mal die Zeitlupe angehalten. Während er steht mit dem Rücken zum Eis, zur Eisfläche und mit dem Kopf in Richtung Bande hinter dem Tor. So, und während er da steht, ist weit und breit von rechts kein Flames-Spieler zu sehen. Das heißt, sollte jetzt ein Flames-Spieler kommen von rechts, dann sieht der über eine ganz lange Distanz nur die Nummer hinten von Vince Dunn, die 29. Und genau das passiert. Jetzt habe ich das nächste Mal angehalten. Da ist dann Pospisil zu sehen. Und erst zu sehen, wie er mit Tempo ankommt und er checkt dann Vince Dunn gegen die Bande hinter dem Tor. Und wenn man dann zwischendurch anhält, dann ist der Kopf von Vince Dunn nicht mehr zu sehen. Und zwar liegt das daran, dass der durch den Aufprall auf die Bande im Prinzip nach vorne gedrückt wird. Das heißt also, sein kompletter Nacken wird hinten gegen die Bande gedrückt. Einer der absolut dreckigsten Hits, den du fahren kannst im Eishockey. Das ist für mich genau die Klasse Jordan Eberle in den Playoffs letztes Jahr. Eben auch ein Seattle-Spieler. Da sieht man übrigens auch, dass genau das auch das Problem ist. Du hast die Jungs leider in so gut wie jedem Team. Also Eberle fährt den Hit letztes Jahr. Jetzt bekommt Vince Dunn im Prinzip für mich einen identischen Hit. Und dann wird da richtig reingecheckt. Mit diesen Hits kannst du Leute in den Rollstuhl bringen, deinen Gegenspieler in den Rollstuhl bringen und im schlimmsten Fall auch noch mehr verursachen. Ich will das jetzt gar nicht groß ausführen, was schon schlimm genug ist, der Rollstuhl. Aber ne, in dem Fall ein absolut dreckiger Hit. Er bekommt da 5 Minuten, ist dann raus aus dem Spiel. Und was mich an der Szene extrem ärgert ist, dass es vorher in dem Spiel auch eine Szene gibt und zwar auch wieder mit Pospisil. In dem Fall checkt er Adam Larson. Der Hit ist etwas anders, weil Larson zur Bande steht, also er steht quasi neben der Bande und sein Blick ist eigentlich in Richtung nach vorne aufs Eis. Nur, er hat den Kopf eben nach unten und schaut auf den Puck. Und auch da wieder kommt der Hit aus der Blindside von der linken Seite. Und der Effekt ist auch, dass Larson, wenn man das Ganze anhält, sieht das im Prinzip komplett ähnlich aus in der Zeitlupe wie bei Vince Dunn. Dann verschwindet auch da wieder der Kopf von Larson und ist weg, weil er mit derartiger Wucht gegen die Bande gecheckt wird. Auch da wieder, das ist genau an dieser an dem Bereich, wo dann die Werbebande endet und wo oben das Plexiglas losgeht. Auch ein sehr gefährlicher Bereich, wo es extrem schwere Verletzungen geben kann. Speziell dann auch vor der Spielerbank. Chris Draper, sei da erwähnt, 96 in den Playoffs, hat da extreme Verletzungen von getragen. Und in dem Fall eben jetzt ist es dann so, dass da Larson ja im Prinzip nur noch Glück hat, dass er sich da nicht schwerer verletzt. Der bleibt dann da auch liegen. Und ist aber anscheinend nicht verletzt. Und was mich dabei aufregt, was mich wirklich extrem aufregt, ist, die Calgary Flames machen diesen Hit bei ihnen in einen Twitter-Beitrag rein. Das ist das eine, das ist noch während des Spiels, also vorm letzten Drittel. Und es hat bis jetzt 15 Stunden nach dem Spiel keine, ja, müsste fast sagen, die Gehirnzellen gehabt, diesen Hit wieder rauszunehmen nach dem, was dann danach im dritten Drittel passiert ist. Das sehen die halt als, ja, cool, harter Hit. Damit deutet sich ja der Hit im letzten Drittel auch überhaupt gar nicht an. Wenn ich einen Spieler habe, der im zweiten Abschnitt so in den Check reingeht, dann ist das natürlich komplett verwunderlich, dass im dritten Abschnitt dann so ein Hit bei rauskommt. Aber das ist halt wieder, genau da auch sind wir bei der Frage, was ist Boarding und was ist nicht Boarding? Theoretisch, das, was Vince Dunn passiert ist, weil er mit dem Rücken zur Bande steht, ist dann klassisch Boarding, Bandencheck. Aber das, was da eben dann Larsson passiert ist, weiß ich nicht. Also das ist für mich auch extrem grenzwertig. Und auch da wieder sind wir bei dem Punkt, im Zweifel würde ich dann persönlich sagen, für den Schutz der Mitspieler und für den Schutz der Gegenspieler. Und das ist eben in dem Fall dann überhaupt nicht der Fall gewesen. Und am Ende kommt dann im letzten Drittel ein Check, der den Gegenspieler dann auch wirklich verletzt. Ja, extrem unglücklich. Insgesamt das Bild, was da wieder vermittelt wird, nicht die Aktion. Die Aktionen sind voller Absicht. Das sind Checks, die absichtlich so gefahren werden. Da ist auch kein Unglück dabei, er rutscht nicht weg, irgendwas. Wie gesagt, bei dem zweiten sieht er 10 Meter die Rückennummer und fährt trotzdem mit voller Wucht drauf. Das Department of Player Safety hat da jetzt einen Termin anberaumt, ein Hearing. Und da übrigens, da sind wir übrigens beim Punkt. Wir hatten vor ein paar Wochen die Diskussion mit Morgan Riley. Dieser Hit hier, das sind für mich mehr Spielesperre als das, was Morgan Riley gemacht hat. Das, was Morgan Riley gemacht hat, war eine Kurzschlussreaktion aus einer Provokation heraus. Frust am Ende war überzogen. Er hat seine Sperre gekriegt. 5 Spiele, okay, von mir aus. Aber wenn das 5 Spiele Sperre sind, mit ich sag's jetzt hart, mit dem Crosscheck von Morgan Riley kann ich niemandem den Nacken brechen. Mit der Aktion schon. Und dafür, finde ich, müsste das Strafmaß dann entsprechend auch angemessen sein. Wird es nicht sein. Es sei nur noch mal Jordan Eberle erwähnt, der seinem Gegenspieler den Nacken wirklich gebrochen hat in den Playoffs. Er hat nichts bekommen. 2 Minuten Strafe. Wie gesagt, für mich, diese Hits gehören raus aus dem Sport und haben da absolut nichts zu suchen. So, damit dürftet ihr euch erstmal zum Anfang wieder mal einen kleinen Rant von mir anhören. Aber ich muss einfach nochmal sagen, ich finde, das muss auch immer eingeordnet werden, sowas. Und auch da würde mich natürlich interessieren, wie ihr das seht. info@sportpassion.de@lars_mar oder eben auch bei Instagram sportpassion.de dort einfach mal suchen und dann entsprechend dort vielleicht auch mir eine Nachricht schicken und einfach ja auch eure Meinung dann kundtun zu diesen Hits. Meinung würde mich auch interessieren von den Vancouver Canucks-Fans, denn ich glaube, deren Meinung und vor allem deren Laune, die wird sehr, sehr positiv sein. Freut mich gerade, was eigentlich eine positive Meinung ist, aber doch, man hat eine positive Meinung von jemandem. Also, ich glaube, die Vancouver Canucks-Fans haben eine positive Meinung von Elias Pettersson und sie haben jetzt auch die Bestätigung und die Gewissheit, dass Pettersson bei den Vancouver Canucks bleiben wird, weil er einen neuen Vertrag unterschrieben hat. Und zwar hat er einen neuen Vertrag unterschrieben über 8 Jahre und damit wird er von Sommer 2024 bis Sommer 2032 dann weiter bei den Vancouver Canucks sein und er bekommt im Schnitt 11,6 Millionen Dollar pro Saison. Und das sind dann insgesamt als Summe 92,8 Millionen Dollar. Also nochmal 11,6 Millionen ist der Average Annual Value, der Cap Hit eben entsprechend. Und das ist dann in Summe knapp 93 Millionen, was er dort erhalten wird. Ja, erstmal, was bringt er mit? Was macht ihn für die Vancouver Canucks zu einem Spieler, dem man dieses Gehalt zahlen will, den man damit zum bestbezahlten Spieler macht, erstmal im Team, aber auch zum bestbezahlten Schweden aktuell, stand jetzt dann ab Sommer in der NHL. Ich glaube, auch das ist ein Punkt, der vielleicht bei Pettersson mit reingespielt hat. Ja, was macht ihn zu einem besonderen Spieler? Er ist auf jeden Fall erstmal von den Intangibles, also von dem, was neben dem Eis ist, so ein bisschen, was aber auch Qualitäten sind, die ihn auf dem Eis auszeichnen. Er ist jemand, der sehr professionell ist, der extrem fokussiert ist, der sehr engagiert ist, der guten Compete hat, also der sehr wettkampforientiert ist, der sich reinhängt, der kämpft, der gewinnen will, der etwas erreichen möchte. Und er ist einfach jemand, er ist ein Unterschiedsspieler, er ist ein Franchise-Player, er ist ein Akteur, um den du ein Team aufbauen willst, mit dem du eine Meistermannschaft aufbauen willst. Und die Vancouver Canucks, die sind ja eine Mannschaft, die hatte ich letzte Saison, glaube ich, auch sehr kritisiert. Und ich habe jetzt schon in der Vorschau so ein bisschen angedeutet, dass da die Kurve ja eingeschlagen werden kann, dass sie in der Form die richtige Bahn finden, wie sie es jetzt gefunden haben. Das habe ich auch nicht so vorausgesehen. Aber einer der Gründe dafür ist eben Peterson. Und man muss sagen, er ist ein sehr guter Skater. Er ist jemand, der im Transition sehr gut mitspielen kann. Er hat einen richtig guten Schuss, auch aus spitzen Winkel trifft er. Er ist jemand, der lange auch auf dem Eis sein kann. Du kannst ihn immer einsetzen in allen möglichen Spielsituationen. Also auch jemand, der sehr viel Flexibilität seinem Coach gibt, Rick Tocchet. Und er ist einfach auch jemand, der eine absolut super Entwicklung vollzogen hat. Wenn man sich auch seine Statistiken jetzt anschaut, er ist aktuell bei 398 Punkten in 388 Spielen. Also ein bisschen besser jetzt schon als ein Point-per-Game-Player. Aber was vor allem wichtig ist, sind diese Schritte in den letzten Jahren. Er hat gut begonnen. Erste Spielzeit, Rookie-Spielzeit, 28 Tore, 66 Punkte. Zweite Spielzeit, 27 Tore, 66 Punkte. Das war alles ungefähr auf einem Niveau. Dann hatte er eine Spielzeit, wo er nicht viel gespielt hat, wo er verletzt war. War ein bisschen unter einem Punkt, auch in dem einen Jahr nach Covid war er auch nicht so besonders gut drauf insgesamt, aber was man da schon gesehen hat, er ist ein besserer Torjäger geworden, er hat einfach gelernt, auch besser abzuschließen. In der Saison 21-22 hat er 32 Treffer erzielt, das waren dann zwar auch nur 68 Punkte, also ich hatte ja vorher erwähnt, 2x 66, das waren nicht viel mehr Punkte, aber es waren eben über 30 Tore, also nochmal den nächsten Schritt gegangen und absolut explodiert von der Leistung ist er in der letzten Spielzeit. 80 Spiele absolviert, 39 Tore, 102 Punkte insgesamt, dreistellige Punktezahl. Im Moment ist er bei 63 Spielen, 29 Tore, 75 Punkte. Ich will mal einmal rübergehen bei ESPN, da wird das in der Statscard, also auch das hier mal kurz so für euch, falls ihr mal Statistiken ein bisschen hochrechnen wollt, bei den Stats bei ESPN, da gibt es immer einen Wert, wo hochgerechnet wird, wenn die Statistiken so bleiben, wie der Spieler dann am Ende der Saison rauskommt, da ist eben der Projected-Wert im Moment von Peterson bei 38 Toren und 98 Punkten. Also, wenn er da noch ein kleines bisschen mehr zulegt, wenn er vielleicht das ein oder andere Spiel hat, wo er noch ein Tor mehr schießt, sind es vielleicht 40 Tore. Es sind dann vielleicht wieder 100 Punkte. Und das ist genau das Niveau, auf dem er sich jetzt wahrscheinlich, sage ich jetzt mal, die nächsten 5 Jahre einsortieren wird. Vielleicht sogar, wenn sie Glück haben, kann er das Ganze auch etwas länger noch kompensieren. Denn man muss ja auch dazu sagen, auch das ist ein wichtiger Punkt. Wann schließt er diesen Vertrag ab? Aktuell ist er 25, er wird im November jetzt 26. Das heißt, dieser Vertrag geht von Anfang 25 bis dann nachher, ist es dann 33, 34. Also absolut die Prime von ihm, ein bisschen dann vielleicht hinten noch dran. Aber man kann ihm durchaus zutrauen, dass er in der Zeit mindestens einen Punkt pro Spiel macht, wenn nicht sogar ungefähr diesen Kurs hat, den wir jetzt gesehen haben im letzten Jahr, dass man sagt, irgendwo, er macht seine 80 Spiele, er landet, keine Ahnung, zwischen 95 und, wenn es richtig gut läuft, 110, 115 Punkten. Er macht 35 bis vielleicht 45, manchmal auch 50 Tore. Absoluter Franchise-Player und ja, ein richtig, richtig guter Spieler. Und dieser Deal ist auch wirklich gut. Also wenn ich jetzt mal schaue auf die aktuelle Saison mit 11,6 Millionen, dann würde er sich einsortieren, dann wäre er der fünftbeste Spieler, was die Bezahlung betrifft. Vor ihm würden liegen McKinnon, McDavid, Panarin und Matthews. Und wir wissen ja alle, da wird sich ein bisschen was dann auch noch dran ändern, da wird sich auch ein bisschen was noch verschieben dann. Austin Matthews hat ja einen Vertrag, der höher dotiert ist. Der ist dann wieder der bestbezahlte Spieler. Es werden sicherlich noch einige andere Spieler dann nachziehen. Im Jahr darauf kommt ein Dreiseitel. McDavid wird irgendwann wieder kommen. Er wird dann schon sukzessive wieder nach unten durchrutschen. Aber trotzdem ist es eben so, dass er dann weiter zu den sehr, sehr gut bezahlten Spielern gehört, aber eben nicht überbezahlt. Und wenn wir jetzt auch bedenken, dass der Salary Cap sich ja in diesem Sommer schon mal richtig gut entwickelt, also es werden ja wahrscheinlich dann 4 Millionen mit dazukommen, und das prognostiziert wird, dass der Salary Cap sich in 3-4 Jahren durchaus dann über die 100 Millionen Dollar Marke bewegen kann, dann ist so ein Deal für einen Peterson richtig, richtig gut. Und dann hätten sie ja noch, wenn man das jetzt sagt, nehmen wir mal den Best Case, wenn in 3 Jahren der Vertrag, der Salary Cap über 1 Million ist, dann läuft dieser Vertrag ja noch 5 Jahre. Selbst wenn es in 4 Jahren ist, dann haben sie ihn die Hälfte seines Vertrags noch mit einem Salary Cap über 100 Millionen. Also das wäre schon ein wirklich, wirklich guter Deal. Und ja, aus Sicht der Vancouver Canucks, ein klasse Vertrag. Aus Sicht von ihm, klar wäre, wenn man jetzt sagt, er geht auf den Markt, durchaus die Möglichkeit gewesen, dass ein anderes Team ihm mehr bezahlt. Dann hätte er, ich weiß nicht, ob er in der Range von Matthews hätte landen können. Er ist ein bisschen besserer Spielmacher, nicht der bessere Torjäger. Aber ich sag jetzt mal, er hätte dann wahrscheinlich über 12 verdienen können, vielleicht auch an die 13, über 13, kann ich mir kaum vorstellen, aber auf jeden Fall etwas mehr. Nur, was man auch sagen muss, er hätte dann nur einen 7-Jahres-Vertrag bekommen, es sei denn, sie hätten jetzt irgendwie einen Sign-and-Trade noch ausgehandelt. Aber naja, das ist alles Utopie. Für ihn ist jetzt klar, er hat 8 Jahre die Sicherheit. Er ist bei einem jungen Team, er ist bei einem aufstrebenden Team und bei einem Team, was eben in diesem Jahr gezeigt hat, was schon letztes Jahr angedeutet hat, was vielleicht möglich ist, aber was jetzt in dieser Saison gezeigt hat, was sie erreichen können. Und was ich gesagt habe, eben auch ein junges Team, wenn man sich einmal das aktuelle Line-up der Vancouver Canucks anschaut, dann ist JT Miller der einzige von den Stürmern, ne, stimmt gar nicht, Philipp Di Giuseppe ist auch noch 30, aber ansonsten sind alle unter 30. Besser ist 27, Pettersson 25, Garland 27, Lindholm 29 und so weiter und so weiter. Das heißt, die sind alle in einem sehr passenden Alter, wo sie sehr gut zusammenspielen können, wo sie sehr gut die nächsten Schritte zusammengehen können. Und das passt einfach, das ist gut zusammengestellt. Sie haben auch ein paar Baustellen, ein paar Fragezeichen. Ja, Lindholm zum Beispiel, Vertrag läuft aus, kam er jetzt gerade erst und so weiter, aber auch da ist es eben so, es laufen ein paar andere Verträge auch aus, der Salary Cap steigt, da kann man ein bisschen mehr dann auch machen. Sie haben hinten in der Verteidigung mit Quinn Hughes den zweiten richtig guten Baustein, ne? Also JT Miller ist lange unter Vertrag, Peterson ist lange unter Vertrag, besser müssen sie sich im nächsten Sommer drum kümmern, aber Quinn Hughes zum Beispiel ist auch länger unter dem Vertrag. Thatcher Demko, auch 28, auch noch 3 Jahre Vertrag. 2 jetzt ab der Sommerpause dann. Also auch da, das passt alles. Ja, eine Verteidigung ist viel Arbeit. Da laufen 5 Verträge aus. Das ist richtig. Aber trotzdem, insgesamt das Gerüst steht bei den Vancouver Canucks. Und auch darauf hat, glaube ich, Peterson gebaut. Er hat jetzt so ein bisschen symbolisch eben dann ab Sommer den besten Vertrag als Schwede, höchstdotierten Vertrag, den ein Schwede in der NHL hat. Und was hat eigentlich Nylander, waren das 11, irgendwas? Das sind auch schon wieder, die Zahlen habe ich schon wieder vergessen, schaue ich gleich mal nach. Aber was da eben auch der Punkt ist, dadurch, dass er jetzt nicht alles ausgereizt hat, gibt er natürlich auch seinem Team wieder die Möglichkeit, dann im Sommer wieder auch andere Spieler noch zu halten, vielleicht noch den Kader zu verbessern und so weiter. 11,5 Millionen, siehst du, genau, die 100.000 mehr als William Nylander hat er auch. Also ich glaube, dass er zufrieden sein wird und ich glaube auch, das hat man auch gemerkt in der PK, wo er dann auch darüber geredet hat, dass ja im Grunde er auch sehr erleichtert ist. Das ist ja auch etwas so während der Saison, auch das mögen die Spieler nicht unbedingt. Vielleicht sieht man jetzt nochmal einen kleinen Sprung in der Leistung, was schon kaum möglich ist, weil er sehr, sehr gut spielt im Moment. Aber auch das ist eben etwas, wo er einen sehr guten Deal hat, vielleicht nicht den perfekten Deal, vielleicht nicht den Maximaldeal, was das Geld betrifft, den er rausholen konnte, aber trotzdem, er muss sich auch wohlfühlen. Vancouver ist, nach allem, was ich gehört habe, eine sehr tolle Stadt zum Leben und sehr tolle Gegend auch drumherum, wobei ich nicht weiß, was die Eishockeyspieler davon sehen können. Aber ich glaube, Pettersson ist mit dem Vertrag richtig zufrieden und vor allem können es die Canucks sein und auch die Canucks-Fans. Also klasse Deal, finde ich, für alle Beteiligten. Ja, weniger klasse lief bisher die Saison der New Jersey Devils. Und ja, vielleicht hätten die Devils eine Sache machen müssen. Sie hätten im Grunde jedes Spiel von mir kommentieren lassen müssen. Weiß jetzt nicht, welche Drähte die New Jersey Devils zum Schweizer Fernsehen haben, aber die beiden Spiele, die ich kommentiert habe, die haben die Devils gewonnen. Das war zum einen das Outdoor-Game, die Stadium Series gegen die Philadelphia Flyers und dann war es jetzt am vorletzten Wochenende war es das Spiel gegen die Montreal Canadiens, beide Partien gewonnen, aber in beiden Partien konnte man schon ein bisschen sehen, was ein Problem oder was die Probleme der New Jersey Devils sind. Und die New Jersey Devils haben jetzt gehandelt. Sie haben Lindy Ruff gefeuert und das ist insoweit bemerkenswert, weil sie Lindy Ruff erst vor der Saison einen neuen Vertrag gegeben haben. Und das ist natürlich nicht unbedingt das, was ein Team machen möchte, dass man sagt, naja, also ne, wir geben im Oktober, meine ich was, unserem Coach einen neuen Vertrag und schmeißen den dann ein paar Monate später raus, weil das Team nicht so spielt, wie wir uns das vorgestellt haben. Jetzt hat Hockey Tammo gefragt, ob ich eine Analyse mache. Ich weiß gar nicht, was er genau gefragt hat. Ich schaue mal nach bei Twitter. Machst du einen Devils Deep Dive im Podcast? Ich weiß nicht, ob das jetzt ein wirklicher Deep Dive wird, aber ich werde natürlich versuchen, auf so ein paar Punkte einzugehen. Und ein Punkt ist ganz einfach, dass die New Jersey Devils eine Problematik, die sie auch schon in der letzten Spielzeit hatten, nicht haben lösen können. Und zwar ist das die Problematik im Tor. Sie hatten auch im letzten Jahr für mich kein besonders gutes Torhüter-Duo auf dem Papier. Das hat aber etwas besser gespielt, als es vielleicht zu erwarten war. Und das hat zum einen ein paar Probleme kaschiert und zum anderen hat auch die Offensive diese Probleme kaschiert. Denn wenn ich einfach mal schaue, im letzten Jahr hatten sie 3,52 Tore pro Partie. Vor dem letzten Spiel, ich habe mir jetzt nicht die aktuellen Zahlen von heute rausgesucht, aber vor dem letzten Spiel, was ich kommentiert hatte, hatten sie nur noch 3,32 Tore pro Partie. Das ist nicht viel, ist aber ein Unterschied. Und der bedeutendste Unterschied, der ist auf der anderen Seite, nämlich in der Abwehr zu sehen. 2,71 war im letzten Jahr der Gegentorschnitt der New Jersey Devils. Der ist in diesem Jahr bei 3,48 und das ist einfach ein Wert, wo man sagen muss, der ist nicht nur Mittelmaß, sondern der ist einfach schlecht. Und das ist eines der Probleme der New Jersey Devils, dass sie hinten nicht sicher genug stehen. So, das hat mehrere Gründe. Das hat zum einen Gründe im Tor, wenn man sich da einmal anschaut. Goals against above expected, das heißt, wie viele Tore mehr hat ein Team denn insgesamt bekommen, als es hätte bekommen sollen. Da liegen die New Jersey Devils auf Rang Nummer 29 mit 13,34 Toren mehr, als sie hätten bekommen können. Sie sind damit, ja, hinter den Chicago Blackhawks. Ganz interessant übrigens. Ich glaube, das mache ich jetzt mal wieder als Trivia-Question. Die Devils sind auf 29, das heißt, drei Teams haben noch einen schlechteren Wert, also Goals against above expected. Das heißt also, diese Teams haben mehr Tore kassiert, als sie hätten kassieren müssen und dabei eben einen schlechteren Wert als die New Jersey Devils. Also die Devils haben 13,34. Jetzt dürft ihr mal raten bis zum Ende der Sendung, welches die drei anderen Teams sind. Ich würde fast wetten, da kommt keiner drauf von euch, ohne jetzt wirklich nachzuschauen. Die Blackhawks zum Beispiel, das kann ich mal verraten, die sind nicht dabei. Die sind nämlich einen davor, die sind ein bisschen besser als die New Jersey Devils. Aber das ist einer der Gründe, also dass die Devils einfach nicht in der Lage sind, das Tor sauber zu halten. Das ist aber nicht nur ein Torhüterproblem, ein Torwartproblem, sondern das ist auch ein Problem insgesamt der Abwehr. Sie haben vor der Saison, und das habe ich glaube ich auch so ein bisschen unterschätzt in der Vorschau, sie haben vor der Saison das Problem gehabt, dass ihnen mit Damon Severson und mit Ryan Graves zwei Verteidiger
abhanden gekommen sind. Die sind weggegangen, beziehungsweise mussten dann auch weggehen, weil die Devils halt das Geld woanders investiert haben. Und da ist es eben so, dass sie ja diese Spieler nicht haben ersetzen können. Und Ryan Graves ist sicherlich nicht jemand, der besonders flashy ist. Der ist nicht jemand, der einen besonders offensiven Stil prägt, aber er ist jemand, der solide ist. So, das galt in der Kombination im letzten Jahr in der Abwehr mit Damon Severson auch. Und ich hatte, glaube ich, auch letztes Jahr gesagt, dass diese Verteidigerpaare auch dann mit Hamilton und mit Siegenthaler und so weiter, dass das eine richtig, richtig tiefe Verteidigung auch ist, dass sie eine gute Verteidigung da auch haben. Und jetzt kam ja dann noch Luke Hughes dazu, der als Rookie ja sehr, sehr gut spielt. Aber er ist einfach ein Spieler, auf den sie viel zu viel setzen müssen, weil eben zum Beispiel die beiden gegangen sind, weil sie dann noch das Pech hatten, dass Dougie Hamilton sich verletzt hat, dass der seit November nicht mehr spielt. Und das alles in Kombination ist dann auch etwas, was die Torhüter schlechter macht, weil sie einfach davor nicht mehr so gut stehen. Dann waren die New Jersey Devils letztes Jahr, aber auch schon die Jahre davor, ein Team, was selber sehr viel auch das Spiel bestimmt hat, was sehr viel auch dafür gesorgt hat, ja, dass der Gegner nicht unbedingt zum Zuge kommt. Und ich will mal einmal schauen hier die Werte. Genau, also der Corsi-Wert, der ist jetzt dieses Jahr bei 53,28. Der ist immer noch sehr, sehr gut. Das ist Platz Nummer 5, komme ich auch gleich noch zu. Aber wenn ich jetzt mal schaue, im letzten Jahr waren sie da noch ein Stück besser. So, das ist schon ein Punkt, wo sie sich ein bisschen verschlechtert haben. Aber im letzten Jahr passte beides zusammen. Nämlich der Corsi-Wert, also die Schussversuche sozusagen, da lagen sie bei 54%. Und beim Toranteil passte das auch. Da lagen sie dann bei 56% und bei den Toren, die sie geschossen haben, bei 55,97. Also Expected Goals 56%, Tore, die sie geschossen haben, 55,97. Fast perfekte Übereinstimmung in der letzten Saison. In dieser Saison, Corsi-Wert ist auch noch okay. Expected Goals ist auch okay über 53, aber die Tore sind nur noch bei 49. Das heißt, sie schießen 4,5% weniger Tore, als sie laut Statistik schießen müssen. Und auch das ist dann ein Punkt. Viele Dinge kommen da zusammen. Eben Torhüterposition, dann die Verteidigung, einmal geschwächt durch Abgänge, einmal geschwächt dadurch, dass es Verletzungen gibt. Auch Siegenthaler hat zwischendurch gefehlt. Wenn Hamilton und Siegenthaler da wären, bin ich mir sicher, dass die Zahlen anders aussehen würden. Sie würden vielleicht nicht mehr so aussehen wie im letzten Jahr. Das mag sein, aber trotzdem auf jeden Fall besser. Und das ist zum einen eine Kombination. Dann ist aber zum anderen eben auch der Punkt die Offensive. Ich habe es eben auch da erwähnt, dass sie in der Offensive letztes Jahr auch besser waren. Wenn ich jetzt einfach mal auf die Statistiken auch schaue, dann ist es in dieser Spielzeit so, sie haben wieder einige Spieler mit 20 oder mehr Toren. Jasper Brad, Jack Hughes, Hischier, Tyler Toffoli, der ja auch im Sommer kam. Aber trotzdem fehlt ihnen da so ein bisschen was. Und so sinnbildlich für die Krise auch ist zum Beispiel den Timo Meier. Den haben sie geholt im letzten Jahr. Der hat 40 plus Tore gemacht bei den Sharks schon früher. Der ist jetzt auf Kurs 17 Tore in der Saison. Lag auch daran, er war auch zwischendurch verletzt, gar keine Frage. Auch Hughes, Jack Hughes, der offensive Bruder, sag ich jetzt mal in dem Fall bei den Devils, der war auch verletzt. Aber da ist eben auch der Punkt, und dann sind wir wieder beim Coach, hat Lindy Ruff die richtige Kombination gefunden für Meier? Und da würde ich sagen, nein. Denn bisher ist er nicht so eingesetzt worden, wie man ihn vielleicht einsetzen muss. Er ist im Powerplay nicht so eingesetzt worden, wie man ihn einsetzen muss. Ich habe vor allem dann im Spiel, zum einen bei dem Outdoor-Game, da war es so, da ist er ein bisschen, ich sag mal, untergegangen. Da hat Hischier ein richtig gutes Spiel gehabt. Meier war auch da schon so ein bisschen unglücklich. Und auch in der Partie gegen die Canadiens, da war er lange Zeit sehr bemüht, sehr engagiert, aber es funktionierte noch nicht so richtig. Er hat dann aber nachher eben getroffen. Ich glaube, er hat sogar zwei Tore gemacht in dem Spiel, also ein Tor mindestens. Aber trotzdem war es auch da so, ich schaue jetzt mal nach, genau, ein Tor, eine Vorlage, genau. Aber auch da hatte ich das Gefühl, dass er mehr kann, dass mehr drin ist, aber dass er irgendwie eben auch mit den Mitspielern dann, mit den Reihen, mit den Kombinationen nicht so richtig zurechtkam und dass sie da immer noch die Chemie gesucht haben. Und das ist natürlich auch ein Punkt, den dann der Coach lösen muss. So, und jetzt kommen wir halt an, Lindy Ruff ist nicht mehr Coach bei den New Jersey Devils. Kurz nochmal einmal erwähnt, Lindy Ruff Der war Coach bei den Devils seit 2020, hat insgesamt da einen positiven Rekord, ganz knapp, 128 zu 125 zu 28 in 281 Spielen. Sie haben einmal die Playoffs erreicht, ersten beiden Jahre verpasst, zweimal Platz 7 geworden in den Divisions, in denen sie gespielt haben. Und jetzt letztes Jahr eben auch noch eine Playoffs-Runde gewonnen. Erste Runde war okay, aber auch da muss man sagen, auch das wirkte sehr unausgeglichen. 0-2 zurückgelegen, dann 4-2, dann 3-2 geführt, dann das eine Spiel wieder verloren und so weiter. Also auch das war immer so ein bisschen, hat er da die richtigen Entscheidungen, trifft er die richtigen Entscheidungen? Ja, dann gibt es da auch Kritik an den Art und der Art und Weise, wie er die Reihen aufstellt. Das ist dann Alexander Holz, der steckt immer noch in der vierten Reihe fest. Warum gibt man dem nicht mal eine Chance, irgendwo ein bisschen weiter vorne zu spielen, auch da in Kombination? Warum macht man keine richtige Top-Reihe? Jetzt im Moment haben sie die wieder mit Timo Meier, mit Hischi, mit Toffoli, aber zwischendrin war Meier in eine dritte Reihe abgerutscht, im zweiten Powerplay gespielt und so weiter und so weiter. Und das sind alles Dinge, die Lindy Ruff sich dann einfach vorwerfen lassen muss. Und das sind dann auch die Gründe, warum sie jetzt handeln. Nur, wie gesagt, insgesamt ist auch das eher ein unglückliches Bild, weil du eben im Herbst deinem Coach verlängerst und jetzt sagt dann New Jersey, wir wollen dich eben dann doch nicht mehr haben, wir entlassen dich und wollen jetzt weitermachen. Und sie machen weiter, und das ist auch ein Punkt, das ist ganz lustig, hatte ich in der Vorschau erwähnt, dass Travis Green, der ehemalige Coach, und da haben wir den Bogen, der Vancouver Canucks, dass der als Assistant Coach bei Lindy Ruff bei Lindy Ruff eben dann arbeitet oder unter Lindy Ruff gearbeitet hat, muss man ja jetzt sagen. Und das Interessante war, ich hatte das unter dem Hinblick gesagt, dass letztes Jahr Andrew Brunette ja derjenige war, der als Assistant Coach unter Lindy Ruff gearbeitet hat. Und da gab es ja direkt am Anfang diese Sprechchöre, wo Fire Lindy gesungen wurde von den Fans. Und die haben sich ja dann nach ein paar Spielen wieder entschuldigt, sozusagen. Und da war ja so ein bisschen, da gibt es ja diese Lame Duck-Situation, wie man das so nennt. Da war im Prinzip jemand da, der schon mal Chefcoach war, nämlich Andrew Brunette. Und ein Trainer, dessen Vertrag ausgelaufen ist bei Lindy Ruff. Und beziehungsweise der einen neuen Vertrag dann brauchte irgendwann. Und da war schon so eine spezielle Konstellation, und da hatte man zu Saisonbeginn letztes Jahr schon das Gefühl, okay, jetzt könnte es schnell soweit sein und Lindy Ruff wird eben gefeuert. Aber da haben die Devils die Kurve bekommen, und in diesem Jahr saß er meinem Gefühl nach, auch aufgrund der Verlängerung, eher fest im Sattel. Travis Green war auch gerade neu, der war in Vancouver eben dann 2021 rausgeflogen, und von daher hatte ich jetzt nicht unbedingt damit gerechnet, aber er ist jemand, der Erfahrung mitbringt. Auch das ist ja etwas, wo man sagen muss, okay, das ist schon mal sehr, sehr wichtig. Hat schon mal in der NHL gecoacht, dann eben von 2017 bis 2021 bei den Vancouver Canucks. Ja, und letzten Endes ist es dann eben so, dass man sagen muss, okay, sie gehen jetzt einen Weg mit einem etwas jüngeren Coach, mit jemandem, der vielleicht dann auch entsprechend dort ja einen frischeren Wind reinbringt in die New Jersey Devils. Ich glaube aber, dass es für die Playoffs sehr, sehr eng wird, sehr, sehr schwierig wird. Und auch das ist ein Punkt, auch da wieder Lindy Ruff, wir sind bei Aufstellungen, wir sind bei vielen Dingen. Es fehlte auch die Konstanz. Auch das ist ein Punkt, den ich in der Vorbereitung eben auch auf die Spiele dann gesehen habe. Wenn man sich einfach mal den Schedule der New Jersey Devils anschaut, dann ist der so dermaßen durcheinander. Also was die Serie betrifft, ein Sieg, zwei Niederlagen, zwei Siege, eine Niederlage, drei Siege, eine Niederlage, ein Sieg, drei Niederlagen, ein Sieg, drei Niederlagen, drei Siege, eine Niederlage und so weiter und so weiter. Ich weiß gar nicht, sie haben nicht einmal mehr als vier Spiele gewonnen oder verloren. Also sie haben keine wirklichen Extreme gehabt, sie haben natürlich insgesamt dann mehr verloren als gewonnen, aber das ist einfach komplett unkonstant. Und auch zum Beispiel dieses Outdoor-Spiel gegen Philly, da habe ich auch vorher dann auch aus den Pressekonferenzen und auch aus dem, was in Nordamerika erzählt wurde, da war rauszuhören, das könnte jetzt ein Spiel sein, sehr, sehr entscheidend, auch für beide Teams, weil die Devils hinter den Flyers liegen. Wenn sie das Spiel verlieren, glatt in der regulären Spielzeit, sind sie quasi schon fast raus, auch im direkten Vergleich gegen Philly. Wenn sie es gewinnen, hey, richtig gute Chance. Sie hatten noch ein paar Spiele weniger. Sie könnten dann Philly unter Druck setzen. Was passiert? Sie spielen ein gutes Outdoor-Game. 9 Tore, 6 davon für die Devils, sie gewinnen die Partie. Man könnte sagen, hey, cool, Euphorie. Und was passiert? Sie verlieren 6-2 in Washington, 5-1 in New York. Dann gewinnen sie wieder gegen Canadiens, verlieren wieder gegen Tampa Bay. Gewinnen gegen San Jose, verlieren gegen Anaheim. Sorry, bei allem Respekt, verlieren gegen Anaheim, darf dir nicht passieren. Und dann absolut schlechte Leistung, 5-1 verloren in Los Angeles. Und das war dann eben, ja, der letzte Tropfen, der das Fass Lindy Ruff sozusagen dann zum Überlaufen gebracht hat. Also nicht körperlich gemeint, ne? Nicht falsch verstehen. Und ja, das ist halt einfach ein Punkt. Inkonstanz und viele Dinge, viele kleine Dinge, die einfach nicht gepasst haben bei den New Jersey Devils. Jetzt wird es interessant sein zu sehen, was passiert jetzt zur Trade Deadline. Sorry, Stimme ist bald weg. Es gab Gerüchte, dass Jacob Markstrom ja schon fast da war in dem Tauschgeschäft zu New Jersey, dass sie ihn unbedingt haben wollen. Torhüter-Position ist verständlich, hatte Hellebuck in der Offseason erwähnt. Das hatte ja nicht geklappt. Markstrom hat auch nicht geklappt. Jetzt gibt es wieder die Aussagen. Jetzt haben sie wohl gesagt, ja, okay, Jacob Markstrom nehmen wir, auch wenn Calgary kein Gehalt behält. Jetzt ist aber bei Calgary wieder der Punkt, wo man sagt, vielleicht wollen die den jetzt aktuell nicht tauschen, sondern wollen eher ihn im Sommer tauschen, wenn überhaupt. Und das ist ein Punkt, den sie klären müssen. Zweiter Punkt ist Tyler Toffoli. Da läuft der Vertrag aus. Auch das wäre ein Punkt, wenn du jetzt sagst, ich schaue jetzt mal gerade auf die Standings, wenn sie jetzt realisieren und sagen, ich glaube, es sind noch 2 Spiele bis zur Trade-Deadline. Die Devils, schauen wir mal aufs Wildcard-Rennen. Die Devils haben im Moment 64 Punkte. Das sind 8 Punkte weniger als die Tampa Bay Lightning, die auf dem 2. Wildcard-Platz liegen. Punktgleich mit den Detroit Red Wings, allerdings auch punktgleich mit den Philadelphia Flyers, muss man auch sagen. Also da ist Platz 3 in der Division auch noch oder in ähnlicher Reichweite wie die Wildcard-Plätze. Aber zum einen liegen dazwischen noch die Capitals und die New York Islanders. Und das ist eben ein Punkt. Und Vorteil für die Devils wäre, sie haben 2 Spiele weniger als Tampa Bay und auch als Philly. Also wenn sie die beiden gewinnen, und da habe ich gesagt, sie haben jetzt noch 2 Spiele bis zur Trade-Deadline, wenn sie die beiden gewinnen sollten, und ich weiß jetzt nicht, gegen wen sie da spielen und wie die anderen spielen, wen dann Tampa und Philly als Gegner haben, aber sollten sie da näher ranrücken, dann kann man natürlich sagen, okay, wir versuchen jetzt in die Playoffs zu kommen. Auf der anderen Seite, wenn du jetzt schon kein Vertrauen in deine Torhüter hast, warum sollte das dann in den Playoffs anders sein? Aber gut, klar, ein Goalie kann immer heiß laufen, kannst du immer irgendwie Glück haben. Nico Dors, Akira Schmidt, irgendwer läuft heiß, Vanacek ist wieder gesund. Was auch immer, aber ja, also es ist schwierig bei den New Jersey Devils. Die Wahrscheinlichkeit, eben die Playoffs zu erreichen, ist nicht so hoch. Und ja, deswegen haben sie jetzt gehandelt und vielleicht ist das dann auch so ein ähnlicher Gedankengang, auch da wieder der Bogen nach Vancouver. Da war es nicht Travis Green im letzten Jahr, den sie dann letzten Endes da entlassen haben. Da war es dann Bruce Boudreau, den sie rausgeschmissen haben, die Vancouver Canucks. Aber sie haben frühzeitig Rick Tocchet installiert und unter dem lief es ja dann wirklich besser. Und vielleicht ist das jetzt auch eine Idee, dass man sagt bei den Devils, also pass auf, Playoffs ist uns eigentlich jetzt fast egal, wenn wir sie erreichen. Schön, haben wir ein paar Einnahmen. Wir glauben nicht, dass wir einen großen Lauf starten. Aber trotzdem, wir wollen das jetzt machen, weil wir jetzt schauen wollen. Unser Coach der Zukunft ist jetzt erstmal Travis Green. Und der hat jetzt 20 Spiele, ein bisschen mehr als 20 Spiele Zeit, um zu zeigen, was er kann. Um uns auch eine Möglichkeit zu geben, uns ein Bild zu machen, wie passt das Team zu dem Stil, den Green vielleicht spielen lässt. Er wird nicht extrem viel umstellen, aber ein paar Dinge vielleicht. Vielleicht passt er wesentlich besser, vielleicht blühen ein paar Spieler auf. Dann Holz, dann Meier, habe ich gesagt, andere Akteure auch. Und dann kann man sagen im Sommer, okay, das wären jetzt die Akteure, die wir brauchen, um vielleicht dann Travis Green noch besser den Kader zur Verfügung zu stellen, damit er dann seine Art von Eishockey spielen kann. Ich glaube, das könnte so ein bisschen der Gedankengang sein, nicht mal unbedingt, um jetzt komplett die Saison noch zu retten und da irgendwas noch rumzureißen. Dafür ist es meiner Meinung nach ein bisschen zu spät. Das hätte man dann vor 20 Spielen machen müssen. Aber trotzdem auch ein bisschen so ein Hinblick, jetzt schon das anzuschieben, was dann ab Sommer und ab nächster Saison richtig gut laufen soll. Ich glaube, das ist etwas, was dann bei den New Jersey Devils im Hinterkopf ist. Ja, okay, jetzt ist aus einer Sendung, wo ich gedacht habe, naja, vielleicht komme ich ja so mit 20 Minuten aus, schon eine knapp 50 Minuten lange Ausgabe geworden. Deswegen will ich euch jetzt nicht lange noch aufhalten, nur noch von mir erwähnt, das sage ich aber immer wieder und es gilt auch immer wieder, wenn euch das Ganze gefällt, einfach folgen, sagt es weiter, bewertet den Podcast, wie ich erwähnt habe, bei Spotify, bei Apple, bei welchem Podcast-Anbieter ihr auch immer den Podcast hört. Wie gesagt, idealerweise abonnieren, wenn ihr möchtet. In den Shownotes gibt es die Möglichkeit, den Podcast auch zu unterstützen und auch ein bisschen da die Kosten aufzufangen. Und dann noch ein Hinweis, ich sag mal, eine kleine Ankündigung, die wird noch konkreter werden, hoffe ich, auf Freitag. Freitag ist die Trade Deadline in der NHL, die ist um 21 Uhr mitteleuropäischer Zeit. Und meine Idee war, wenn ich es denn hinbekomme und die Zeit habe, am Freitag von 20 Uhr an einen Livestream zu machen. Das wird wahrscheinlich dann bei YouTube sein, wo ich über die Trades rede, über die Trade Deadline. Es wird auch noch einen Podcast oder vielleicht mehrere dann zur Trade Deadline geben. Aber das ist so meine Idee. Soll um 20 Uhr losgehen, wahrscheinlich dann knapp 2 Stunden lang. Und da würde mich natürlich auch freuen, wenn ihr da, wenn das denn wirklich stattfindet. Ich werde es dann teilen und auch hoffentlich dann hier vielleicht auch nochmal mit einer kurzen Sendung ankündigen. Wenn ihr euch da beteiligt, das macht mir natürlich immer viel, viel Spaß, wenn dann Fragen kommen, wenn ihr Fragen habt im Chat, in den Möglichkeiten, die es da gibt. Sehr, sehr gerne kann ich dann auch auf Dinge vielleicht etwas interaktiver auch eingehen. Und ja, hoffe ich, dass das vielleicht eine Idee ist, die dann auch des Öfteren mal machen kann. Nicht nur zur Trade Deadline, vielleicht auch mal Free Agency und so weiter. Draft wäre auch eine Möglichkeit. Also das ist etwas, was ich dann hoffentlich am Freitag realisieren kann. Für jetzt und hier sage ich vielen Dank fürs Zuhören, bleibt gesund und tschüss.
Sportliche Grüße. Das war's, euer Lars.